Der Titel dieser Predigt ist: Wie wird uns sein? Unter uns Bibellesern sind ja manche, die sich die angenehmen Schriftstellen mit Leuchtstiften markieren. Und damit erklären sie allerdings für sich das restliche Wort Gottes mehr oder weniger zur Nebensache. Wie ja generell jedes fettgedruckte oder farblich hervorgehobene Wort in der Bibel solch einen unglücklichen Nebeneffekt bewirkt. Zumal es ja leider ohnehin schon sehr viele Bibelverse gibt, die wir sehr selten, wenn überhaupt noch, hören von der Kanzel her. Und die wir oft auch selber im Schnellgang lesen, überlesen. Entweder weil wir uns einreden, dass wir diese nicht ausreichend verstehen, oder sie schlichtweg fürchten, ob wir uns das jetzt eingestehen oder nicht. Gott will uns aber in alle Wahrheit leiten, nicht nur in die gewünschte. In jedem Fall bringen wir uns auf solche Weise nicht nur um viel Segen im Leben, sondern auch um viel Gunst und Gnade in den Augen Gottes. Da bleiben wir doch lieber stehen, gerade bei so einem Wort wie zum Beispiel im Römerbrief: Wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ja, halten wir inne, auch, ja gerade wenn das Wort uns vordergründig hart und unangenehm dünkt, denn was sind wir denn? Wir sind Kinder Gottes. Und fliehen so vor ihm? Im Wort Gottes sind wir doch in dem Element, aus dem wir wiedergeboren sind. Wollen wir es teilweise verachten? Wollen wir es von uns weisen? Das ganz durchläuterte Wort Gottes? Bleiben wir doch stehen, auch vor jedem Wort, das uns zuerst zurückschauen lässt? Oder wollen wir uns weiter vom Widersacher und vom Widerspruch in unseren Herzen hetzen lassen zum nächsten und zum übernächsten Satz? Es ist fatal, nicht wahr? Bleib doch hier, eben genau an dieser Stelle, die dich trifft und die dich aufwühlt, und heb deine Augen auf zu deinem barmherzigen Vater und zu deinem Erlöser. Wenn dich solch ein Wort jetzt anspricht, dich auch verurteilt, dann eile doch nicht weiter. Denn dann hast du nämlich ein herrliches Juwel vor dir, eine lebensspendende Preziose. Und jede Art von Flucht, jedes Ignorieren würde deine Probleme ja nur noch mehr vermehren. Was sagt Gottes Wort selber hierzu? Sehr viel, zum Beispiel in Sprüche 3. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreib sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und Gottes Wort hat diesbezüglich aber noch viel mehr zu sagen. Nicht nur der Psalm 119, diese herrliche Hymne auf sein gesamtes Wort. Nein, er achtet allemal sehr genau, ob und wie wir seiner Unterweisung ausweichen oder jedes Wort hochschätzen von ihm. Da steht in Sprüche 8, hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet, und verwerft sie nicht. Und in Sprüche 12, wer Unterweisung liebt, der liebt Erkenntnis. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Ein weiser Sohn, steht in Sprüche 13, hört auf die Unterweisung des Vaters, ein Spötter hört nicht einmal aufs Schelten. Und dann noch zwei Kapitel weiter, wer die Unterweisung verwirft, der verachtet seine Seele, wer aber auf Zurechtweisung hört, der erwirbt Verstand. Und nun möchte ich zur Einstimmung auf das gute Wort, das gleich auf uns zukommen wird, noch kurz von der Weisheit einer Großmutter berichten, die zwei Enkel hatte. Zwei einst kleine Buben, die wie alle Menschenkinder schon im Sandkasten große Probleme hatten, was ihre Eigentumsverhältnisse betraf. Das klingt bekannterweise meist so: Das ist meine Schaufel, die gehört mir. Nein, mir. Nein, mir. Na, ihr kennt das ja. Und da ist die kluge Oma an die beiden Kontrahenten herangetreten und hat gesagt, so, jetzt schließt einmal alle beide eure Augen. Nun, was seht ihr? Ja, genau das, was ihr jetzt seht, werdet ihr eines Tages mitnehmen, wenn ihr diese Welt verlassen werdet. Und beide Buben haben sich das bis zum heutigen Tag gemerkt, laut ihrer eigenen Aussage. Damit jetzt zu uns. Der Text, der dieser Stunde zugrunde liegt, lautet: Ein guter Name ist besser als wohlriechendes Salböl und der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Und nachdem einem Ochsen bei der Arbeit nicht das Maul verbunden werden soll, darf ja auch ich jetzt persönlich mit einem Gewinn an Erkenntnis rechnen bei diesem Thema, zumal ich in einigen Tagen die 70-Jahres-Marke erreichen werde, so Gott will, die als primäre biblische Daseinsgrenze für das diesseitige und für das irdische Leben gilt, wohlgemerkt für das irdische. Denn das Leben, das wir in Christus erhalten haben, das hört ja an dieser Grenze nicht auf. Im Gegenteil, das Leben geht ja weiter, das ewige Leben, das Christus in uns gelegt hat. Und damit sollten wir uns rechtzeitig, persönlich beschäftigt haben und nicht erst, wenn wir kurz vor dem Heimgang stehen, denn es herrscht ja auch unter wiedergeborenen Christen viel Unklarheit, ja Irrlehre, weil eben der Mensch den einschlägigen Worten Gottes so lange ausweicht, solange es ihm nur möglich ist, wie eben bei diesem unserem Text. Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Gottes Wort ist aber natürlich auch in diesem Fall lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung deines und meines Herzens. Und die Frage, was mit unserer Seele unmittelbar nach der Trennung vom Leib geschieht, ob sie dann eine vollkommene Glückseligkeit genießt, die ist ja für uns von größter Bedeutung und daher sollten wir diese Tatsache besonders beachten, mit der Gott sich so unmissverständlich ausdrückt, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt. Es ist das sein Wort, es ist das Wort des lebendigen Gottes, der nicht lügen kann. Und wir tun gut, sehr gut daran, uns hier nicht wieder vorbeischwindeln zu wollen oder gar der Welt beizupflichten, die sagt, man kann ja nicht wissen, was da drüben dann kommt. Nein, man kann das sehr wohl wissen. Es sind genügend Aussagen Gottes diesbezüglich da. Bedenken wir also deshalb zuallererst einmal Gottes Verheißung der Erlösung für unseren Leib. Denn wir leben ja allemal vom Ziel Gottes mit uns her, sowohl im Leib als auch außerhalb und schließlich auch im neuen Leib, den wir erhalten werden, die einen zur ewigen Herrlichkeit, die anderen zum ewigen Gericht. Aber auferstehen müssen wir alle. Und für alle, die an Christus hängen, ist die Erlösung grundsätzlich ja bereits fertig geschehen. Und wir dürfen und sollen uns deshalb jetzt schon für mit Christus mitgestorben halten. Und damit ist längst ein ganz wesentlicher Aspekt erfüllt von unserem Wort, der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt, weil Christus den Tag des Todes für uns erlöste Sünder vorweg und auf sich genommen hat. Wir kommen nicht mehr in den Hades und nicht ins Gericht vor dem großen weißen Thron. Zwar wandeln wir hier noch im Leib unserer Niedrigkeit, das aber als Lebende, als lebend Gemachte, als von Christus mit seinem Leben Beschenkte. Unser Ausgangspunkt ist die Auferstehung Christi und das Ziel ist die kommende persönliche Auferstehung für uns. Und das heißt, das ist die eigentliche, die sichere christliche Hoffnung, die uns von Gott in seinem Wort vielfach verbürgt ist. Und dazu darf ich gleich zwei Zeugen aufrufen. Der erste steht in Philipper 3. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. In dem ersten Korintherbrief steht, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und mit dieser Verheißung Gottes geht in unserem neuen Leben auch die entsprechende Befreiung durch seinen Sohn und eine völlig geänderte Gesinnung einher, wie in Römer 8 steht. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wir alle, die wir in Christus sind, haben also die gemeinsame Verheißung, dass er unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er auch selbst sich alles unterwerfen kann. Und das ist das Ziel für uns alle gemeinsam, diese wunderbare Verheißung, die wir an mehreren Stellen des Wortes Gottes vorfinden. Was nun aber das persönliche Abscheiden aus dieser Welt angeht, darüber herrscht oft eine eigentümliche, eine unbestimmte, eine vage Vorstellung im Sinne von, dass man nach dem Tod zum Himmel eingeht, beziehungsweise, dass wir bis zur Wiederkunft Christi in einen Dauerschlaf versetzt würden. Diese letztere Ansicht ist schlichtweg falsch. Und die erste, die ist viel zu dürftig, wie Asaf im 73. Psalm schon bemerken musste, wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Und dass wir nach dem Tod zum Himmel gehen, davon ist in der Schrift in diesem Sinne nie die Rede. Ausgenommen im Fall des Räubers am Kreuz. Und wer auch dort genau hinhört, weiß, warum der Gedanke, in den Himmel zu kommen, viel zu kurz greift. Natürlich, seit und weil unser Herr Jesus im Himmel ist, werden auch wir dorthin gehen. Aber die schriftgemäße Wahrheit lautet für uns nicht Himmel, sondern dass wir zu ihm gehen, zu Christus. Und das ist die viel wichtigere Tatsache. Die Heilige Schrift stellt uns nie die Tatsache als solche vor die Augen, dass wir in den Himmel kommen, sondern vielmehr, dass wir beim Herrn sein werden, alle Zeit. Und das ist heute und hier schon von größter Wichtigkeit in Bezug auf unsere jetzigen geistlichen Neigungen. Denn gemäß der Schrift ist Christus der vor unsere Seelen gestellte Gegenstand und nicht der Himmel. Wir verstehen. Leider folgen viele aber nur allzu gern ihren eigenen Gedanken und Wünschen, anstatt einfach das Wort Gottes anzunehmen, wie es dasteht. Es ist ja ganz durchläutert. Aber manche im Glauben, sonst gesunde Christen, sagen uns, dass die Seele schlafen werde und sich bis zur Auferstehung in einem bewusstlosen Zustand befindet, wodurch sie und andere von ihnen Irregeleitete nicht nur das äußerst glückliche Dasein derer in Frage stellen, die nach ihrem Heimgang sich jetzt schon bei Christus befinden, sondern auch die gottgegebene Zuversicht hierauf böse verleugnen. Unser Augenmerk soll deshalb in dieser Stunde auf den Zustand bei Christus gerichtet sein, vom Verlassen unserer irdischen Hütte an bis zur Auferstehung und zur Verherrlichung unseres Leibes, was dann ja der endgültige Zustand für uns sein wird. Denn die Schrift redet ja nirgends von verherrlichten Geistern, sondern von verherrlichten Leibern bei uns. Und es ist die Absicht Gottes, dass wir dem Bild seines Sohnes gleichförmig sein sollen. was ja auch seinem Grundgedanken bei der Schöpfung des Menschen entspricht. Und es geht darum, dass der Herr der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Es steht im 1. Johannesbrief dazu: Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und so wurde das auf dem Berg der Verklärung für uns auch deutlich gemacht, denn Mose und Elia sind in Herrlichkeit erschienen mit Jesus. Unser ewiger Zustand der Freude und Herrlichkeit besteht somit auch in der Tatsache, dass einmal unser irdischer Leib dem Leib seiner Herrlichkeit gleichförmig sein wird. Wir aber bis dahin schon glücklich beim Herrn sein werden, wenn nicht die Posaune vor unserem natürlichen Sterbetag erschallt und wir verwandelt werden. Und zu diesem ewigen Zustand hat Gott uns ja jetzt schon bereitet und uns das Unterpfand des Geistes gegeben dazu. In jedem Fall werden wir die Freude erleben, ewig bei dem Herrn zu sein, schon vor unserer Verwandlung, von der wir noch nicht wissen, was dieses Ziel der Liebe Gottes für uns genau bedeutet. Aber er hat uns jetzt schon zu seinen Kindern gemacht und Jesus hat uns im Vaterhaus Wohnungen bereitet. Also sind zwei Dinge unser Teil. Wir werden Christus gleich sein und werden bei ihm sein. In ihm gesegnet mit allem geistlichen Segen in den himmlischen Örtern. Diese Dinge sind uns durch seine Erlösung zugesagt. Wir besitzen sie aber noch nicht. Wir sind bereitet worden dazu. Wir haben das Unterpfand des Geistes erhalten und er hat uns sogar das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in Christus zur Ausführung in der Fülle der Zeiten alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchen auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz des, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. So steht es in Epheser 1. Und das ist jetzt schon unsere Berufung. Das ist es, was wir erwarten dürfen. Es ist das, wozu wir vom Herrn erkauft worden sind und wozu er uns jetzt auch gestaltet. Und so haben wir diesen kostbaren Schatz jetzt schon in irdenen Gefäßen, in denen wir aber noch seufzen und oft beschwert sind. Wenn wir aber außer dem Leib sein werden, dann hören diese Seufzer auf und wir werden voller Freude bei Christus sein. Wie sagt Paulus im Philipperbrief? Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Aber eines tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und da wo hier steht, himmlische Berufung Gottes, da ist im Grundtext wörtlich gemeint, der Berufung Gottes nach oben. Und ähnlich lautet das auch in Hebräer 3, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Und das ist ja gerade das Begehren unseres Herrn Jesus, der allezeit vom Vater erhört wird, wenn er sagt in Johannes 17, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und das sind alles schriftgemäße Beweise und Darstellungen unserer Segnungen von dem her, der in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güte an uns beweisen wird in Christus Jesus. Er wird das tun. Wir dürfen uns also rühmen, dass Gott uns berufen hat zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit. Das ist unsere unverbrüchliche Hoffnung im Haus des Vaters, das seinen Kindern bereitet ist als ihre herrliche Wohnstätte. Und darüber frohlockt der Sohn des lebendigen Gottes und er ruft auch uns zu, freudig darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zur selben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er: Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, und wer der Vater ist, das weiß niemand als nur der Sohn, und wem der Sohn es offenbaren will. Und der Herr kann von uns gar nicht hoch genug geschätzt werden, dass wir erkennen und glauben dürfen, dass der vielgeliebte Sohn Gottes für uns am Kreuz gestorben ist. Und dass alles, was wir in ihm haben, uns infolge seines Todes und seiner Auferstehung zukommt. Unser Teil und unser Platz, unser Bürgerrecht ist damit jetzt bei Gott. Und deshalb ist für uns ein Hohepriester nötig, der heilig ist, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel. Denn hier muss alles harmonieren, sowohl die Vortrefflichkeit seines Opfers als auch der priesterliche Dienst. So viel zu unserer gemeinsamen Hoffnung beim Herrn in der Ewigkeit. Was aber sagt Gottes Wort über den Zwischenzustand von dem Zeitpunkt unseres Abscheidens an, also von dem Moment an, wo wir den irdischen Leib verlassen, bis zu dem Augenblick, wo der Herr unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit? Wenn wir also wissen, dass unser Bürgerrecht jetzt schon und für immer im Himmel ist, dann erhebt sich die Frage, was und wie viel dürfen wir bereits davon genießen, wenn wir den Leib verlassen haben und beim Herrn sind, aber noch ohne den verherrlichten Leib. Ist das, was wir dann haben, besser? Ist es ähnlich wie hier oder ist es weniger gut als jetzt? Wie wird uns sein? Sind wir dann tot im landläufigen Sinn? Na, das sicher nicht. Das können wir schlichtweg verneinen, denn Gott ist ja nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Für ihn leben sie alle, auch die Geister im vor Gott offen liegenden Gefängnis, die sind nicht tot vor ihm, was ja der Reiche in Lukas 16 beweist. Obwohl für diese Welt gestorben, bleibt er im Totenreich recht aktiv. Aber konzentrieren wir uns auf die Gläubigen. Die Vorstellung, dass sie schlafen, bis sie auferweckt werden, ist in keiner Weise biblisch begründet, sondern schlichtweg falsch. Das Wort Schlafen in diesem Zusammenhang, das auch Jesus verwendet hat, bei Lazarus in Bethanien oder bei der Tochter des Jairus, es sagt nicht aus, dass jemand schläft. Schlafen und Entschlafen sind neutestamentliche Ausdrücke für das irdische Gestorbensein von Gläubigen. Aber alle Seelen sind wach. Sie haben Empfindungen, sie können sehen und sie können kommunizieren, sogar über die tiefe Gruft hinweg, die befestigt ist zwischen dem Hades und den Gläubigen im Paradies, die dort ja stets bei ihrem Herrn sind, die von ihm geführt werden und die teilhaben werden an der ersten Auferstehung, wie Gottes Wort sagt in 1. Thessalonicher Brief, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Und zwei Verse weiter, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Der Ausdruck einheimisch im Leib und damit ausheimisch vom Herrn, der bezeichnet unseren jetzigen Zustand, so wie wir hier sitzen. Dagegen wurde unser lieber Bruder Kurt in dieser Woche vom Herrn in den umgekehrten Zustand versetzt. Er ist nun daheim, er ist ausheimisch vom Leib und einheimisch im Herrn. Damit das auch exakt schriftgemäß belegt ist, darf ich aus dem 2. Korintherbrief zitieren: Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Und darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, es sei daheim oder nicht daheim. Ein sicherer Bestandteil unseres Heils ist, dass wir jetzt schon Christus als unser Leben und als unsere Gerechtigkeit haben. Das und noch viel mehr an Segen tragen wir hier auf der Erde, jetzt in irdenen Gefäßen, denn wir sind ja noch leiblich abwesend vom Herrn. Sobald wir aber, wie unser verstorbener Bruder dieser Tage, Unser armseliges Gefäß, in dem wir oft beschwert seufzen, verlassen, sind wir sofort einheimisch beim Herrn. Und, was denkt ihr, wird es dann besser oder schlimmer sein? Beim Herrn? Könnte dabei noch jemand der Meinung sein, dass der Geist des Lebens in Christus, den wir jetzt schon als Macht zum Leben besitzen, dass sich der in uns schlafend in einen bewusstlosen Zustand versetzen wird? Hatte nicht Paulus bei seinem willentlichen Abscheiden vielmehr die Tatsache im Sinn, dass dann das Sterbliche vom Leben verschlungen wird, wenn er sagt, ich werde von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Vom Schlafen ist da keine Rede, sondern von etwas viel Besserem, bei Christus zu sein. Und damit hat unser Eingangstext seine zweite Bestätigung gefunden. Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt, wesentlich besser. Und Paulus sagt ja noch mehr im Heiligen Geist, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Und gerade er hat ja doch seine große Freude und Glückseligkeit darin, hier auf Erden gänzlich für Christus zu leben. Und deshalb fand er ja das weitere Bleiben im Leib auch der Mühe wert. Aber es ist undenkbar, dass er das Sterben als Gewinn betrachten hätte können, wenn es ihn in einen langen Schlaf versetzt hätte. Und damit in einen Zustand der Bewusstlosigkeit, wo er nicht an Christus noch an einen Dienst für ihn denken hätte können. Nicht wahr? Die Begebenheit in Lukas 16, von der Christus erzählt, ist ja eine Tatsache und nicht ein Gleichnis. Und auch der Reiche war dort im Totenreich nicht in einen Schlaf versetzt. Nein, er war hellwach. Er hat quälende Pein gelitten in der Flamme und er hat sich gesorgt um die Hinterbliebenen auf Erden. Er konnte denken, er konnte erkennen und er konnte sprechen. Wir haben es vorhin schon gehört, aber ich möchte das Wort noch einmal zitieren aus dem 2. Korintherbrief. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Und dieses Wort Gottes ist der eindeutige Beweis dafür, dass wir in dem Moment, wo wir diese irdische Hütte, unseren Leib verlassen, sofort beim Herrn sind. Dass inzwischen der sogenannte Schoß Abrahams, aus Lukas 16 bekannt, zum Paradies im Himmel geworden ist durch Jesu Rettungstat für uns, das wissen wir schon vom Kreuz her aus Jesu Mund. Das Wichtigste aber ist und bleibt, wir sind dann beim Herrn, wo immer das auch ist. Unser Zwischenzustand ist ja auch nicht die versprochene ewige Herrlichkeit. Die kommt erst mit dem neuen Leib. Aber schon der Zwischenzustand ist ein seliges Dasein, weil es dort beim Herrn keine Sorge, keine Unreinigkeit und keine Sünde gibt. Abwesend vom Leib und einheimisch beim Herrn bezeichnet also nicht die Auferstehung, sondern hier ist nur die Rede vom Verlassen des Leibes. Wir werden entkleidet im biblischen Sinn des Wortes. Jetzt fragst du vielleicht, ja, kann denn ein Geist den Herrn Jesus genießen? Wie geht das? Nun, es bringt aber keine Schwierigkeit mit sich. Genießt denn nicht unser Geist jetzt schon hier und heute den Herrn Jesus, trotz aller Hindernisse, die uns das elende irdische Leibesgefäß so oft in den Weg legt? Wir freuen uns doch jetzt schon an ihm und in ihm, wie wollen wir ihn nicht sehen? Und doch freuen wir uns mit unaussprechlicher Freude an ihm, nicht wahr? Jetzt schon genießt ihn meine Seele, nicht aber mein Leib. Und zwar in geistlicher Weise, inmitten all der Hindernisse meines irdischen Gefäßes. Und das abwesend vom Herrn. Und schon deshalb können wir als gläubige Gotteskinder absolut gewiss sein, dass wir sehr glücklich beim Herrn sein werden, sobald wir unseren jetzigen Leib zurücklassen. Das war schon immer die freudige Erwartung der in Christus für Gott Abgesonderten. Und über wie viel Sterbebetten hat dieser Gedanke schon himmlisches Licht verbreitet. Und das wird auch weiterhin so bleiben, solange der Herr noch zuwarten will. Die Schrift spricht zu Recht vom Glück des Christen bei seinem Abscheiden, von dem großen Vorrecht, sofort bei Christus zu sein. Und das ist eine weitaus größere Freude, als der glückseligste Dienst hier auf Erden je gewähren kann. Nichts kann uns mehr aufhalten, wenn wir aufgrund des wohlgefälligen Ratschlusses Gottes durch den Tod gehen dürfen. Wir verlassen damit ja alles, was sterblich ist, was nichtig ist, sündig und vergänglich. Und wir sind bei unserem Erlöser. Der Tod an sich, das Sterben, enthält für uns nicht mehr die Schrecken des Gerichts und den Terror der Macht Satans. Vielleicht hat aber der eine oder andere von uns immer noch den Eindruck, dass das Neue Testament nicht genug aussagt über den Zustand unseres Geistes von dem Augenblick an, wo wir den Leib verlassen. Also betrachten wir die Sache noch genauer, dann werden wir entdecken, dass uns weit mehr Aufklärung gegeben ist, als wir je gemeint haben. Es sind zwar nur 4 Stellen, die sich unmittelbar auf jenen Zwischenzustand beziehen, aber die sind randvoll mit Informationen dazu und sie sprechen dabei verschiedene Lebenssituationen des Gläubigen an. Und damit können wir im Neuen Testament den erlösten Geist in die Gegenwart Christi aus 4 verschiedenen Zuständen eingehen sehen. Als erstes zeigt uns Gottes Wort einen Menschen, der an seinem letzten Tag hier morgens ein verurteilter Missetäter war, während des Tages ein gottloser Lästerer und ehe der Tag zu Ende war, ein erlöster Geist im Himmel. Was für ein Wechsel. Und ich? Ich werde den Gedanken nicht los, dass diese Reihenfolge mein ganzes Christenleben widerspiegelt, in seinem Ablauf, auch den Lästerer, zu seinen Zeiten. Denken wir nur daran, wie und was in christlichen Gemeinschaften und Gruppen gedacht, gesprochen und damit gelästert wird. Oder wer von uns wäre immer rein gewesen in der Lehre, in der Gemeinschaft und im Gebet. Mein lieber Mann, da hält uns Gott hier einen Spiegel vor, der uns zutiefst beschämt. Wir wissen aber, und wir beruhigen uns gleich wieder damit, wer hier gemeint ist. Es geht um den Schächer, der als ein durch Jesu Blut erkaufter Heiliger mit Christus ins Paradies eingegangen ist. Und nein, er war nicht berufen, die Krone eines Märtyrers zu tragen. Ihm war es nicht gegeben, auch nur eine goldene Garbe in seines Meisters Speicher zu bringen. Er hatte keinen langen, schönen und wechselvollen Glaubensweg hinter sich. Aber er war ein durch die Gnade Gottes erlöster Sünder. Mehr noch, er war auserlesen zu zeugen von der sündlosen Menschheit unseres wunderbaren Heilands und er hat ihn als Herrn und König anerkannt, zu einem Zeitpunkt, wo ihn die religiösen Führer der weltlichen Macht zum Tod überliefert hatten. Und seine glaubensvolle Bitte um ein zeitgerechtes Gedenken Jesu an ihn, wenn er wiederkommt, die wurde weit übertroffen durch Jesu Antwort: Heute, sage ich dir, wirst du mit mir im Paradies sein. Und das Wort heute steht im griechischen Satz am Anfang. Das bedeutet, es ist der bestimmende Satzteil, heute. Aber das gewichtigste Wort Jesu für ihn und für uns heißt hier, mit mir wirst du im Paradies sein. Und die zweite Stelle, die wir jetzt betrachten werden zu unserem heutigen Thema, die betrifft den ersten Märtyrer, den Stephanus. Steht in Apostelgeschichte 7. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Machen wir es kurz. Der von seiner sterblichen Hülle befreite Geist des Märtyrers ging sofort und geradewegs von dieser armen Erde hinauf zu Jesus und erweilt seitdem bei ihm. Mehr als irdisch gezählte 1900 Jahre schon. Und was für 1900 und mehr Jahre sind es für seine Seele gewesen bisher. Keine Wolke, keine Störung, keine Unterbrechung der Gemeinschaft mit Jesus. Freilich ein Zustand des Wartens, aber zugleich ein Zustand der vollkommenen Ruhe und des Friedens zu den Füßen seines und unseres Herrn. Ein wunderbares Dasein. Da ist keine Sünde mehr, da gibt es keinen Kummer, keine Furcht und keine Veränderung. Und mit der dritten Bibelstelle begegnen wir dann einem seufzenden, einem beschwerten Heiligen, der sich danach sehnt, befreit zu werden aus seiner elenden, zerbrechlichen Hütte. Und ach, wie vielen ergeht es so, den Kranken und den Armen und den Müden. Aus gutem Grund sei dazu das Wort zitiert, das diesem Mann gegeben war, den wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Und wie sehnt er sich nach dem Ausheimisch vom Leib und Einheimisch beim Herrn, der Apostel? Denn der Augenblick des Abscheidens, der für die Umbekehrten den Tod bedeutet mit all seinen Schrecken, der ist für jeden Erlösten, der ja das ewige Leben Jesu in sich trägt, doch ein glückseliges Ablegen von allem, was die Gemeinschaft mit Christus bisher gestört hat. Was nämlich die römischen Kriegsknechte, den beiden Räubern, die Beine zerschlugen, da haben sie den einen aus dieser Welt hinausbefördert, um bei Jesus zu sein, und den anderen haben sie an den Ort gesandt, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Aber wie schrecklich ist es, ausheimisch vom Leib zu sein und gleich darauf den Platz in der Qual vorzufinden und dann noch zu seiner Zeit das Wort zu vernehmen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und damit kommen wir zum vierten Zeugen und rufen noch einmal den Philipperbrief auf, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Was für eine Unterwürfigkeit dieses Arbeiters im Werk des Herrn. Wieder ist es Paulus, der von seinem so gesegneten Arbeitsfeld die Augen aufhebt und seinem heißen Verlangen Ausdruck verleiht, er will den Schauplatz seines Wirkens verlassen und in die Gegenwart seines Herrn gehen. Und doch schreibt er der geliebten Herde, auch wenn sie ihn alle verlassen, wie es in Asien geschehen ist, es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Ja, er sehnt sich sehr nach dem Ort, wo er ganz nahe bei seinem Herrn sein wird, und doch ist er bereit, hier zu bleiben, um der Nöte der Heiligen willen. Was seine Person betrifft, wäre es ja weit besser, abzuscheiden, aber wegen dem Dienst an den Brüdern findet er es nötiger zu bleiben. Wir haben jetzt in Kürze diese vier Aussprüche der Schrift betrachtet. Und in ihnen ist uns viel mitgeteilt worden über den Zustand der Seelen, die im Glauben an Christus hier abscheiden. Und der Heilige Geist zeigt deutlich, dass wir aus jedem, egal welchem Verhältnis, unmittelbar heimgehen werden zu Christus und bei ihm bleiben werden, alle Zeit, sofern wir hier auf Erden in ihm geblieben sind. Das Wort Gottes gibt uns hier nach jeder Seite ausreichend Auskunft. Eins noch, zum Ende dieser Stunde hin, eine Bibelstelle, die unser Eingangswort ergänzt. Im 1. Korintherbrief steht, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an. Was heißt das? Was bedeutet das für uns, dass Paulus schreiben kann, es ist alles euer, das Leben oder der Tod? Wodurch die Menschen gewöhnlich den Tod als das schrecklichste Ungeheuer fürchten. Kann ja, muss man als Gotteskind hier nicht antworten, aber was wäre und wo bliebe ich denn ohne dieses sonst so gefürchtete Phänomen, den Tod? Es sei denn, der Herr kommt vor meinem Abscheiden zurück, denn der Tod ist ja mein. Und das nicht nur in dem gewöhnlichen Sinn, dass es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, was ja für uns in Christus bereits zu einer vollendeten Tatsache geworden ist. Nein, sondern der Tod ist sogar im erhabensten Sinn mein, in Christus, denn der Tod selbst, in der Anwendung, wie Gott ihn gehandhabt hat an seinem Sohn, ist so auf ganz wundersame Weise mein geworden. Jo, er ist mein Eigen, der Tod, er ist mein Ruhm und mein Siegeslied in Christus. Wenden wir uns also zum Tod unseres herrlichen Herrn hin, zum besseren Verständnis. Wir kennen aus unserer Versammlungspraxis doch das folgende Wort sehr gut und wir sind jedes Mal gehalten, darüber nachzudenken, was dabei ausgesagt ist. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Den Tod des Herrn, hören wir auch den Römerbrief dazu. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Und dazu noch die Apostelgeschichte, wo vom Tod des Fürsten des Lebens die Rede ist. Das sind Gottes Worte, die uns in diese wunderbare Schatzkammer führen. Denn wenn unser Herr gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann konnte er nur dann die Auferstehung sein in seiner Person, wenn sein Tod dabei real geworden ist. Und auch konnte er nicht gemäß dem göttlichen Ratschluss die Stellung einnehmen, ich bin das Leben. Und dass er der letzte Adam und dass er der lebendig machende Geist ist, ohne vorher gestorben zu sein. Im 1. Korintherbrief steht, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Und auch betont er definitiv, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und weiters, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und auch noch folgendes Wort gehört hierzu. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Denn als sich unser Herr selbst entäußert hat, von seiner göttlichen, von seiner unsterblichen Herrlichkeit, die er hatte im Himmel und als er herunterkam, um hier auf Erden des Menschen Sohn zu sein, da war der Tod das Ziel seiner Laufbahn. Dann hören wir Gottes Wort dazu, wie es diesen Umstand betont. In seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und das ist das größte Wunder. Völlig unerklärlich für jede menschliche Vernunft. Der Sohn Gottes, der alle Dinge geschaffen hat und der alle Dinge erhält durch sein kräftiges Wort. Er, der vorherbestimmte Richter über die Lebendigen und die Toten, er wurde als der Sohn des Menschen in Schwachheit gekreuzigt. Man steht im 2. Korintherbrief dazu, denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes und so sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Und Christus allein hatte ja als einziger das Recht und die Macht, seine ihm angestammte Sphäre zu verlassen. Niemand sonst hat dieses Recht. Er hat zum einen das Recht, sich anbeten zu lassen in den Himmeln und er hatte auch das Recht, wenn er es wollte, sich als Menschensohn an das Kreuz schlagen zu lassen. Und das ist die göttliche Herrlichkeit, die sich bei ihm offenbart hat, dass er sich aller äußerlichen Herrlichkeit entkleidet hat, die mit seiner göttlichen Stellung verbunden war, dass er sich selbst zu nichts gemacht hat und so seine vollkommene Übereinstimmung mit dem Gedanken des Vaters offenbart hat. Er war eines Sinnes mit dem Vater und er hat das durch seinen Tod am Kreuz eindeutig bewiesen. Und dieses, sein Kreuz, bewirkt, dass der Tod, und zwar der Tod in seiner schrecklichsten und in seiner erhabensten Form, also der Tod meines Herrn und Gottes, dass sein Tod jetzt mein ist, in ihm. Und so kann ich sagen, ja Herr, es ist jetzt mein Ruhm und meine Herrlichkeit, Anteil haben zu dürfen an deinem Tod, im mitgekreuzigt sein mit dir, du herrlicher Heiland, Herr Jesus. Der Tod hat deshalb keine Schrecken mehr für mich, denn es war ja dein Tod, der den Schrecken für mich weggenommen hat. Und so ist der Tod Jesu höchst kostbar und wunderbar. Der Tod Jesu ist der Tod im vollsten Sinn des Wortes. Der Tod, wie nur er allein ihn hat darstellen können. Denn durch Jesu Tod ist mit der anschließenden Auferstehung alle Herrlichkeit Gottes hindurchgedrungen und herniedergeströmt auf uns Menschen, sodass jedes Kind Gottes, und somit auch ich, sagen kann, mit dem Wort des Richters Simson, Speise ging aus von dem Fresser, und Süßigkeit ging aus von dem Starken. Und was für eine interessante Aussage. Sie konnten in 3 Tagen das Rätsel nicht erraten. Schon damals nicht. Wir glauben, dass Jesus sowohl gestorben ist, als auch, dass er auferstanden ist. Und dass er jetzt in der Herrlichkeit beim Vater, unser Hohepriester und unser Stellvertreter ist, unser Durchbrecher in allen Belangen. Und dass unser ganzes Heil auf dem ruht, was er vollbracht hat. Wenn ich also seinen Tod betrachte, in Verbindung mit dem Ertragen des von mir verdienten Zornes, dann weiß ich, dass er vorüber ist, der Zorn. Und da verwirft der Glaube mir jetzt den Gedanken, dass ich Gottes Zorn irgendwann noch schmecken werde. Nein, nie werden wir in diesem Sinn den Tod mehr schmecken. Wir werden beim Herrn sein, alle Zeit. Im Psalm 48 steht in der Schlachterbibel, im letzten Vers, erzählt es dem künftigen Geschlecht, dass dieser Gott unser Gott ist, für immer und ewig. Er führt uns hoch über den Tod hinaus. Das ist Psalm 48, 14, 15. Und ach, wie wird uns sein? Fragt der Liederdichter Philipp Spitter. Ich zitiere, wie wird uns sein, wenn endlich nach dem schweren, doch nach dem letzten ausgekämpften Streit wir aus der Fremde in die Heimat kehren und einziehen in das Tor der Ewigkeit. Wenn wir den letzten Staub von unseren Füßen, den letzten Schweiß vom Angesicht gewischt und in der Nähe sehen und begrüßen, was oft den Mut im Pilgertal erfrischt. Wie wird uns sein, wenn wir vom hellen Strahle des ewigen Lichtes übergossen stehen und, oh der Wonne, dann zum ersten Male uns rein und frei von aller Sünde sehen, wenn wir durch keinen Makel, ausgeschlossen und nicht zurückgescheucht von Schuld und Pein, als Himmelsbürger, Gottes Hausgenossen, eintreten dürfen in das Heil'gen Rhein. Wie wird uns sein, oh, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, kein Menschensinn empfand, das wird uns werden. Wird an uns geschehen, wenn wir hineinziehen ins gelobte Land. Wohlan? Den steilen Pfad hinangenommen, es ist der Mühe und des Schweißes wert, dahin zu eilen und dort anzukommen, wo mehr, als wir verstehen, der Herr beschert. Zum Schluss jetzt 2. Korinther 5, 1, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Amen. Amen.